2025 ist Geschichte. Und damit wünschen wir dir ein erfolgreiches, ein gesundes, ein ja laufreiches natürlich neues Jahr 2026 und vor allem viel, viel tolle Momente mit deiner Laufmaus, die du unterm Weihnachtsbaum gefunden hast. Herzlichen Glückwunsch dazu. Thomas, wie geht's dir? Frohes Neues.
Frohes Neues, Marius, du alte Laufmaus. Mir geht's super. Das Jahr hat mich gut empfangen und ich bin ganz froh, dass wir ganz viele coole Momente erleben werden. Hier im Podcast, aber auch draußen auf den Trails, auf den Strecken. Und ich wünsche auch allen alles Gute. Auf geht's.
Ja, hast du denn Schwierigkeiten gehabt, dich über dieses Geschenk zu freuen? Ja.
Wenn mir irgendwann mal jemand eine Laufmaus schenkt, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was das war, dann werde ich ihn ganz stark in mein Herz schließen.
Na, das ist doch klar, das ist ein 3D gedruckte, so wie Computermaus, ja, so daher kommt der Begriff Maus, die du in deine Hand legst, schmiegst,
so.
Genau, genau. Damit ein kleines Kunststoffteilchen, was Wunder bewirken kann. Für deine Laufökonomie.
Ja. für mein Aufrechtlaufen. Vielleicht könnt ihr uns mal hier in die Kommentare schreiben, welche Lauf-Weihnachtsgeschenke es für euch gab, die euch erfreuen, bei denen ihr aber nicht so richtig wisst, was soll ich damit?
Ob sie wirklich Vorteile bringen.
Ja, aber weißt du, jetzt haben wir, glaube ich, in der ersten Folge alle Hamburger verprellt. In der zweiten weiß ich schon gar nicht mehr, da haben wir auch irgendjemanden gegen uns aufgebracht. Jetzt die Firma Laufmaus und die Laufmaus-Nutzenden. Mal gucken, wo es das Jahr über hingeht. Ich freue mich schon drauf.
Ja, aber also, Thomas, wirklich ganz ehrlich, also wenn du da draußen uns zuhörst und du nutzt die Laufmaus, bitte dann schalte hier ab.
Entfolge dich.
Genau, genau. Oder beziehungsweise, wenn du glaubst, dass das wirklich hilft, ja, dann, wenn du davon völlig überzeugt bist, dann bitte, bitte entfolge uns, ja.
Ja.
Also, kleiner Spaß natürlich. Nutze doch bitte zum Laufen, was dir hilft, was dir Spaß macht. Was ist eigentlich was ich mal benutzt habe, wo ich dachte, das bringt mir viel, aber es hat mir nichts gebracht. Ja, leider Gottes relativ weite Shorts, ja, Laufshorts, die ohne Tight innen drin, also nicht mit 2-in-1 Funktion sind. Da habe ich mir schon öfter mal welche gekauft, weil ich die schön fand und toll fand und habe die genau einmal getragen, weil ich mir aufgrund meiner massiven Oberschenkel da einen Wolf laufe. Ja, keine Maus, sondern einen Wolf laufe ich mir. Ich bin der Laufwolf, ja.
Ich überlege gerade, das sinnloseste Running Gear, was ich mir jemals gekauft habe, ist schon ein paar Jahre her. Das waren wie so Sandsäcke für die Arme, die Gewichte auf die Handgelenke gebracht haben. Keine Ahnung, was mich da, welcher Wolf mich da geritten hat, aber schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr Erfahrungen habt, aber mich hat das so genervt. Ich habe die 2-3 Mal getragen, wenn überhaupt, und dann flogen sie in die Ecke.
Ich meine, jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, dass gegebenenfalls, wenn man diese Gewichte an die Arme macht, vielleicht Sinn, wenn man das Gewicht oder die Arbeit der Stöcke vielleicht ein bisschen verschärfen will, ja, so Kraftausdauer im Oberkörper für die Stocktechnik, ja. Aber ich finde, ja, gut, manche sollten dann vielleicht einfach die Stöcke nehmen, ja.
Ja.
Und also da würde schon allein die Stöcke mitzunehmen und mit in den Armen zu tragen, würde schon wesentlich mehr Vorteile bringen, denke ich. Wenn man das öfter mal probiert und nutzt. Am Berg, sowie auch, vielleicht am Hausberg, Haushügel, sag ich mal. Was jetzt aber wieder im Kommen ist, ist die Gewichtsweste. Und das hat einen Grund, ja, das hat den Grund, dass ein gewisser Scott Johnson, dem einen oder anderen wird's was sagen, ja, der Trainer von Ruth Croft und von, wie heißt er noch gleich?
Hat er nicht auch mal Kilian trainiert, beziehungsweise hat er mit Kilian nicht auch ein Buch zusammengeschrieben?
Mit Kilian ein Buch, genau. Mit Kilian hat er ein Buch gemacht.
Ja.
Vertical Athlete oder so. Ja, irgendwie sowas. Jedenfalls hat der jetzt nochmal ganz, ganz groß seinen Trend gehypt, des Kraftausdauertrainings, der Muscular Endurance, ja. Und es braucht nur das und ja, hat damit natürlich auch wieder sehr, sehr stark polarisiert. Ja, und da kann es ein Teil von sein, eine Gewichtsweste zu nehmen. Also die haben jetzt wahrscheinlich ihre goldenen Stunden, die Gewichtswestenverkäufer.
Perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema, weil wir kümmern uns ja heute ums Thema Saisonplanung, Wettkampfplanung. Und bei den meisten unserer Wettkämpfe haben wir eine Pflichtausrüstung. Das ist quasi eine Gewichtsweste, was wir da mitschleppen dürfen.
Ja, genau. Du kannst ja mal reinschreiben, mal so in die Kommentare, was du glaubst, wie schwer ist denn so eine Weste oder wie schwer ist deine Weste beim Wettkampf, ja? Kannst ja mal reinschreiben, ob du das gemessen hast oder gewogen hast sozusagen. Die ist auch nicht ohne, ja. Teilweise bei längeren Wettkämpfen muss man da schon mit ein paar Kilo rechnen. Bei kürzeren Wettkämpfen beschränkt sich das dann meistens auf die, vor allem auf die, auf den Liter Wasser, also den Kilo Wasser, den man oder Getränk, den man da mitschleppt.
Also, lass mich
Und
mal
vielleicht noch so
kurz.
das ein oder andere Kleidungsstück und First Aid Utensil. Ja, aber es können schon ein
Das
paar
summiert
Kilo werden.
sich. Das summiert sich. Ich habe das gemessen. Ich habe beim, ich überlege gerade, welcher das war. Entweder war das der Großglockner Ultra Trail, die 112 oder 13 Kilometer, die das sind, mit allen Pflichtausrüstungselementen. Oh, das war der Zugspitz, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Also inklusive Grödel, inklusive drei gefüllten Flask, inklusive der ganzen Verpflegung und so weiter. Da kommst du
Laufmaus hinten drin, ja,
Laufmaus, genau.
vorsichtshalber. Gewichtsmanschetten.
Die trage ich woanders. Ja, da kommst du locker auf 4,5 Kilo mit allem drum und dran. Und das,
Ja, ja.
also das, liebe Zuhörenden hier, ist echt ein Gamechanger, trainiert das. Also setzt diese Pflichtausrüstungsrucksack im Training auf und lauft nicht nur einmal, weil es verändert die gesamte Laufökonomie massiv.
Absolut, absolut. Ein wichtiger Teil des Trainings, ja, mit auch des spezifischen Trainings nachher mit Pflichtausrüstung, mit dem kompletten Backpack da rauszugehen, um das mal zu testen, wie das auf einen wirkt. Und ja, so 4, 5 Kilo, bei manchen vielleicht sogar 6, die etwas vorsichtiger sind, etwas mehr mitnehmen, vielleicht noch das ein oder andere Gel und den Riegel mehr mit haben. Ja, das zieht einen dann schon ein bisschen runter am Berg, ja.
Im wahrsten Sinne. Und die Schultern freuen sich, wenn sie nicht spezifisch trainiert wurden im
Ja,
Vorhinein.
genau.
Ja,
Tommy,
Wettkampfplanung. Wie sieht's denn aus bei dir?
Saisonplanung. Wir sind jetzt ganz am Anfang der Saison, beziehungsweise jein, ja, ganz am Anfang des Jahres. Wir sind ja schon gar nicht mehr am Anfang der Saison. Anfang der Saison ist für mich eigentlich immer so der Übergang Oktober, November, wo dann eine gewisse Off-Season stattfinden darf, mal so 2 bis 4 Wochen etwas zurückfahren. Und dann beginnt aber Richtung November, Dezember, auch eigentlich schon die Trainingssaison, wie ich sie ganz gerne nenne. Denn da geht es eigentlich rein darum, ja, sich eine Basis mal wieder zu schaffen, vielleicht an Schwächen zu arbeiten. Und da sind wir natürlich jetzt schon mit großen Schritten dabei gewesen. Ja, das heißt, du hast jetzt da draußen, wenn du uns hier zuhörst, schon eine super Basis erarbeitet. Ja, da kannst du stolz drauf sein. Wenn du es verpasst hast, dann bitte fang jetzt mal an, ja. Schnür dir die Laufschuhe und nimm uns mit, ja. Ja, Tommy, wie wollen wir rangehen? Also bei mir ist es eigentlich immer so ein bisschen sehr zielorientiert, oder? Auch bei den Athleten. Von daher, was braucht man zuerst, Tommy?
Ich denke auch, dass diejenigen, die sich trainieren lassen, die sich vielleicht einen Trainer, eine Trainerin suchen, durchaus mit einem zielorientierten Ansatz rangehen an eine Saisonplanung. Entweder ein eigenes Projekt haben, was sie umsetzen und oder einen Hauptwettkampf oder vielleicht auch zwei Hauptwettkämpfe definieren. Ich gehe da auch immer so ran. Also ich setze mir zwei, drei, vier Highlights, je nachdem, was geplant ist, bestenfalls übers Jahr verteilt, nicht zu eng aneinander liegen und daraus ableitend wird die Saisonplanung erstellt. Wir hatten ja bei der ersten Folge oder zweiten Folge, als wir über das Thema Wettkampfentwicklung in unserer Szene gesprochen haben, auch darüber gesprochen, dass man heutzutage aufgrund der Losverfahren, aufgrund der hohen Anmeldezahlen nicht mehr ganz so sicher sein kann, ob der gewünschte Wettkampf dann auch stattfindet für einen. Deswegen ist die Planung durchaus mit einigen Variablen versehen. Aber sich so auf ein, zwei Hauptwettkämpfe zu fokussieren, wäre die richtige Herangehensweise.
Ja, wir haben jetzt hier sicherlich auch schon einige dabei, die den Wettkampfkalender schon pralle gefüllt haben, ja, die sich schon wirklich das ein oder andere Losverfahren auch durchgemacht haben, die vielleicht auch den einen oder anderen Zuschlag haben, ob es beim Zugspitz ist oder beim Lavaredo, beim Eiger, irgendwo bei den größeren Rennen, wo es halt so viel Andrang gibt, dass man sich früh genug, und das fängt ja teilweise schon im Oktober, September, Oktober, November an, sehr früh in der Saison oder spät im Jahr sozusagen, muss man sich schon kümmern, ja. Und bei dem einen oder anderen Rennen ist es dann aber auch wieder so, dass man auch mal spontan hinfahren kann. Und da gibt es sicherlich auch noch Rennen auf deiner Bucketlist. Die stehen da, die stehen vielleicht noch mit einem Fragezeichen da. Und weil du weißt, da kann man sich eigentlich bis zum Schluss, konnte man sich da bisher immer anmelden.
Nutzt du diese Rennen eher als, wie würdest du die einkategorisieren? Rennen, die ich spontan mache, wenn man mit einer ABC-Clusterung herangeht?
Oh, ich sollte mal vielleicht erstmal erklären, wie diese ABC-Clusterung funktioniert, ja. Dann können wir auch gerne nochmal sagen, wie ich damit so spontan Rennen umgehe. Ich würde das erstmal erklären, weil es vielleicht noch nicht jeder so richtig versteht oder nachvollziehen kann, der noch nie mit, sage ich mal, einer Wettkampfplanung umgegangen ist. Ist eigentlich ein relativ leichtes Prinzip. Ich versuche das mal ganz kurz zu umreißen. Also es gibt A-Wettkämpfe, B-Wettkämpfe und C-Wettkämpfe, die auch entsprechend, sage ich mal, in der Priorität oder in der Wichtigkeit so klassifiziert sind. A-Wettkämpfe sind die absolut wichtigsten Wettkämpfe im Jahr, wovon du, sag ich mal, zwei, maximal drei Stück nach meinem Empfinden haben solltest. Ja, das wäre sozusagen gesund. Das wäre für die ganze Saisonplanung und für die auch Struktur im Training gesund. Zwei bis maximal drei A-Wettkämpfe, wo du dich wirklich drauf fokussierst, wo alles, was du im Training machst, darauf ausgerichtet ist. Wo du eine komplette Makro-, Meso- und Mikrostruktur im Training darauf ausrichtest, wo du Peakphasen vorher natürlich machst, wo du sehr wettkampfspezifisch drauf trainierst, wo du dann entsprechend auch eine ausreichende und genügende Taper-Phase. Übers Tapern werden wir sicherlich auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Das ist ein großes Thema. Da geht es im Prinzip nur darum, nur um das mal kurz für dich zu erklären. Da geht es darum, nach einer sehr, sehr umfangreichen Trainingsphase, wo du sehr wettkampfspezifisch und trainierst und einen sehr hohen Trainingsload hast, da machst du so 2, 3 Wochen vor dem Wettkampf, fährst du Woche für Woche langsam den Umfang runter bei gleichbleibender Intensität. Das ist Tapering. Das funktioniert dann so, dass der Körper natürlich in die Anpassung kommt nochmal, sich nochmal die Leistung steigert und so weiter. Ja? Also das solltest du alles für einen A-Wettkampf wirklich ausgiebig machen. Und dafür, dass du halt einen A-Wettkampf, ja, quasi, du hast einen Versuch für diesen A-Wettkampf sozusagen, für dieses eine Ziel. Und damit das nicht in die Hose geht, damit du nicht diesen einen Versuch nur hast und daraus dann lernen musst, machst du B-Wettkämpfe. Ja, das sind Vorbereitungswettkämpfe für die A-Wettkämpfe. Die gehst du auch, ja, zielgerichtet an, aber da darfst du auch Fehler machen. Da darfst du Nutrition ausprobieren, da darfst du Verpflegung ausprobieren, also Verpflegung ausprobieren, klar, Nutrition ist Verpflegung, da darfst du Equipment ausprobieren, ja, was du dann nutzen möchtest im Hauptwettkampf, ja, da darfst du eine Pacing-Strategie testen, da darfst du mal testen, wie das Tapering auf dich wirkt. Das wird meistens ein bisschen kürzer getapert, damit du nach wie vor auch gut im Training bleibst, ja, da ist es dann wichtig, dass man trotzdem danach wieder, also dass man sich nicht so abschießt, dass man danach nicht wieder ins Training reinkommt, sondern du sollst danach wieder das Training aufnehmen können. Ja, im besten Fall hast du nochmal vor deinem A-Wettkampf so 4 bis 6 Wochen vorher einen B-Wettkampf, in dem du eben das Ganze nochmal testen kannst. Ja, dann eine weitere Abstufung ist der C-Wettkampf. Und du kannst dich schon denken, der ist in der Priorität relativ weit unten. Ja, da geht es nur darum, mal seine Leistung zu testen. Das wird gesehen als besseres Tempotraining. Und das wird auch nicht getapert. Ja, da gehen wir voll aus dem Training raus rein. Da können wir dann auch eben, und jetzt kommen wir dazu, auch mal spontan irgendwo hinfahren. Wir nehmen mal den einen oder anderen Trail als langen Lauf mit, einfach weil wir gerne mal das Wochenende dort nutzen wollen, die Community sehen wollen und wir nehmen diesen Lauf einfach aus dem Training heraus mit. Ja, um Wettkampferfahrung zu sammeln, aber auch um Leute zu sehen und um natürlich das Ganze entweder als Langlauf oder eben als Tempotraining mitzunehmen.
Ergänzend dazu, für mich sind die B, aber vor allen Dingen die C-Wettkämpfe extrem wichtig, um diese Wettkampfatmosphäre zu spüren und zu merken, was macht die Wettkampfatmosphäre auch mit mir. Weil sich vorzunehmen, ich laufe jetzt diesen Wettkampf mit geringerer Intensität, mit 70, 80%, weil es ist nur ein Training, es ist nicht das Highlight des Jahres. Das steht auf der einen Seite, dann aber vom Adrenalin an der Startlinie gepackt zu werden und nach vorne mitgerissen zu werden, das zu kontrollieren, das finde ich schon eine gute Erfahrung, die man vorher regelmäßig machen sollte, um entsprechend auch
Voll.
vorbereitet zu sein.
Voll. Ich meine, wer kennt es nicht? Ich meine, es geht uns genauso. Ich mache seit über 20 Jahren Laufwettkämpfe und trotzdem stehe ich morgens am Start und habe weiche Knie, weil ich weiß, da wird es jetzt gleich heiß hergehen und es wird entweder sehr, sehr lang und zäh oder es tut halt kurzfristig sehr stark, sehr doll weh. Und natürlich, diese Wettkampfnervosität. Die kann man sich nehmen, indem man mehr Wettkämpfe macht. Und das heißt jetzt nicht, dass man jedes Wochenende einen Wettkampf machen soll. Ja, Gott bewahre. Ja, wenn ich das jetzt hier mal so als Ungläubiger raushauen darf. Ja. Aber aber es darf.
Teufel, noch eins, was erzählst du da?
Ja, ja, aber es darf gut und gerne so sein, dass man so seine ja vielleicht zwei Vorbereitungswettkämpfe, zwei B-Wettkämpfe für einen A-Wettkampf macht und vielleicht auch den einen oder anderen C-Wettkampf noch dazu, so dass man einfach da eine gewisse Routine drin hat. Auch die Routinen vor dem Wettkampf. Wie bewege ich mich ein, zwei Tage vorher? Was mache ich einen Tag vorher? Was mache ich in den Stunden vorher? Wie stehe ich auf? Was frühstücke ich morgens? Und so weiter. Ja, diese Vorplanung, diese Routinen sich zu erschaffen, und zwar Routinen, die funktionieren für dich, das ist ganz, ganz wichtig.
Ein ganz wichtiger Aspekt für mich ist auch immer noch, du kannst ja im Training noch so diszipliniert alles abspulen, was auf dem Trainingsplan steht, so du einen hast. Du kannst noch so hart ins Training reingehen. Der Unterschied zum Wettkampf ist dann doch der, dass ich im Wettkampf relativ wenig externe Parameter kontrollieren kann. Ich weiß nicht, wer steht da mit mir an der Strecke. Ich weiß nicht, wer einen Ellenbogen ausgefahren oder nicht. Und das ergänzen bei einem C- oder B-Wettkampf mitzutrainieren, sich auf andere einlassen zu müssen, was man im Training in der Regel nicht hat, das kann so förderlich für den A-Wettkampf sein, darauf vorbereitet zu sein, dass dann durchaus einfach auch ja, nicht alle ganz lieb und nett zu mir sind, sondern ich mich behaupten muss und trotzdem die Technik und das Leistungsvermögen auf die Strecke bringen muss. Finde ich eine spannende Sache bei Wettkämpfen.
Tommy, kennst du diesen Druck auf der Brust, den du hast, sobald der Startschuss geht? Die ersten 2, 3 Kilometer, wo noch das Feld noch sehr, sehr eng zusammen ist und wo alle irgendwie der Meinung sind, sie müssten jetzt sich ein Best Place ergattern, sozusagen, erarbeiten. Alles ist ruhig, alles läuft und alles ist so noch in dieser Anspannung. Bis sich das dann nach 3, 4 Kilometern, vor allem bei Ultraläufen, löst sich das dann und dann fängt auf einmal der Erste an, irgendwie was zu sagen, zu quatschen, und dann auf einmal geht's los und dann löst sich diese Anspannung, dieser Druck auf der Brust und alles fällt irgendwie so ein bisschen ab und man ist dann im Rennen und beginnt dann quasi dieses Hier und Jetzt aufzunehmen. Ja.
Ja, ich kann mich da an eine, und dabei ja festgestellt haben, wir standen damals gemeinsam an der Startlinie beim Transalpine Run 2022. Siebte Etappe war das, glaube ich, in Gossensass, oder letzte Etappe. Alles rennt wie bekloppt los, weil alle wussten, nach ungefähr 1,5 Kilometern kommen sehr enge Stufen durch ein Wohngebiet und plötzlich wussten alle, wenn ich jetzt hier bummel, dann stehe ich hinten in der Schlange. Und diese Schlange war extrem lang. Wir standen Minuten im Stau. Ja, das ist genau das. Damit muss ich umzugehen lernen. Das kann ich im Training nicht simulieren. Sowas heißt Wettkampferfahrung
Wo
sammeln.
warst du an dieser Stelle? Warst
Ich
du
war
da?
relativ
Standest
weit hinten, nämlich leider.
du?
Und ich
Ja.
stand, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber gefühlt standen wir da 10 Minuten
Oh, ja.
vor einem Haus. Wir haben die ganze Zeit in das Kinderzimmer reingeguckt. Da stand so eine große Lego-Burg, deswegen kann ich mich da so genau dran erinnern. Und es ging einfach nicht voran. Und mit dieser mentalen Komponente umgehen zu müssen, zu sagen, fuck, ich habe jetzt Ich habe gesagt, ja, egal. Ich kann jetzt hier nicht das auf die Strecke bringen, was ich will, weil es geht verdammt nochmal
Ihr
nicht.
standet also 10 Minuten da und habt ins Kinderzimmer geguckt. Da könnt ihr froh sein, dass in Gossensass erst nach 11 Minuten die Polizei kommt.
Ja, genau. Wenn da, wenn da Männer, me, fremde Männer vorm Kinderzimmer stehen, genau.
Ich muss sagen, und da nochmal einen großen Dank an Michel, meinem Transalpinen-Partner von 2022. Wir waren relativ schnell oben. Ja. Wir sind da relativ schnell durchgerutscht durch die ganze Sache. Wir mussten auch ein bisschen gehen in diesem Tumult, aber wir sind nie stehen geblieben. Ja.
Ja, Augen auf bei der
Witzig, witzig.
Stadtplatzwahl.
Bei der
Ja, das auch.
Partnerwahl. Mit wem warst du da eigentlich unterwegs?
Ich war mit meinem guten Freund Stefan, mit dem habe ich relativ viele, um nicht zu sagen fast alle, Trail-Wettkämpfe meines Lebens zusammen bestritten. Und
Naja.
ja, das ist eine gute Einheit. Da können wir auch noch mal eine Folge zu machen, zu laufen mit Partnern, das auch sich aufeinander einstimmen, das Miteinander laufen ist dann doch noch mal was
Absolut.
anderes.
Und das ist bei Kumpels bestimmt einfacher als bei echten Partnerschaften sozusagen.
Wahrscheinlich, ja.
Dann schöne Grüße an Stefan, ja.
Ja.
Lauf nächstes Mal einfach schneller, ja, Stefan. Falls du das hier hörst.
Dünnes Eis jetzt
Also,
für mich.
zurück zum Thema, ja. Also du hast im Prinzip, wenn du jetzt so rangehst, wenn du zielorientiert rangehst, dann hast du natürlich gewissermaßen irgendwo in dieser Peripherie der Saison zwei große Wettkämpfe, ja. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du die schön verteilt hast, weil ich habe mal einen sehr, sehr großen Fehler gemacht und habe zwei A-Wettkämpfe sehr nah aneinander gebracht und da kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, was daraus gefolgt ist. Wenn du das geschafft hast, dass du vielleicht im Frühsommer, ja, das ist so dieser Klassiker, du hast im Frühsommer einen schönen A-Wettkampf und du hast im Spätsommer oder im Herbst vielleicht noch mal einen A-Wettkampf, dann hast du schon sehr, sehr viel richtig gemacht, weil dann hast du vielleicht zwischen diesen A-Wettkämpfen ja so 2 Monate, vielleicht 2,5, 3 Monate Zeit, um nochmal aus diesem ersten A-Wettkampf zu lernen, aus den Geschehnissen zu lernen und vielleicht auch nochmal in zwei spezifische Trainingsblöcke reinzugehen, ja, nach einer gewissen regenerativen Phase. Es gibt auch im Sommer eine kurze Off-Season nach dem ersten A-Wettkampf, die solltest du dir auch nehmen, ja. Und so baust du dir das Ganze auf, wenn du das Jahr, den Kalender vor dir hast. Du hast einmal im Frühsommer, einmal im Herbst oder Spätsommer einen A-Wettkampf. Dann plan dir bitte nach dem ersten A-Wettkampf eine kleine Off-Season rein, vielleicht 2 Wochen. Ja, es müssen keine 3 oder 4 Wochen sein, aber erhole dich mal für 2 Wochen. Und natürlich nach dem letzten A-Wettkampf auch deine eigentliche Off-Season, die darf dann gerne 3, 4 Wochen lang sein.
Erhole
Und
dich nicht nur, ganz kurz,
genau.
das finde ich ganz wichtig, erhole dich vor allen Dingen nicht nur körperlich, sondern auch mental. Das ist so eine, und genieße auch das, was du in deinem Arbeitskampf bestenfalls erreicht hast. Und das ist erstmal egal, ob wir über eine Platzierung, eine Zeit oder einfach ein Finish sprechen. Das finde ich so immens wichtig und das vergessen
Einfach
aus meiner
nur ein
Erfahrung
Finish,
einige.
ja.
Beim Greinau-Trail.
Hast du nur ein Finish erreicht, ja? Hey, Leute, nochmal unsere Meinung, ganz klar, ja. Es ist das, was wir hier machen, das ist alles irgendwo eine gewissermaßen Leistungssport und wir verausgaben uns da, wir trainieren da sehr diszipliniert und so weiter. Es sind alles Erfolge, ja. Auch wenn Fehler passieren, die vielleicht so nicht geplant waren, kleine Krisen, durch die man läuft und so weiter. Aber jeder Wettkampf, der durchgelaufen wird, ist zu 100% mehr, als wenn du ihn nie bestritten hättest. Und von daher ist es ein super Erfolg. Ja. Ganz kurz nochmal dazu. Was passiert, wenn man zwei A-Wettkämpfe zu nah beieinander legt? Bei mir passiert 2019 die Transvulkania Mitte Mai. Und eine Woche später stand ich beim Rennsteig am Start. Ja. Eine Woche später. Nachdem ich 75 Kilometer mit 4.500 Höhenmetern auf der Vulkaninsel gelaufen bin. Natürlich absolutes Chaos danach. Ein Jahr verletzt war ich danach, weil ich mich in dem Moment den Körper überlastet habe. Was passiert? Muskulär bin ich wieder nach einer Woche auf dem Dampfer. Davon kann man ausgehen. Ja, ich gehe eine Woche in die Eistonne und bin danach wieder auf dem Dampfer. Was passiert aber im Nährstoffbereich? im Nervensystem und so weiter. Das ist alles, auch mental, das ist alles noch nicht wieder frisch. Du solltest dir nach so einem großen Lauf, nach einem Ultralauf generell, wenn der eben als Arbeitskampf angegangen wird, mental sowie physisch, solltest du dir entsprechende Pause gönnen bis zum nächsten Arbeitskampf und eben nicht nach 2 Wochen oder einer Woche wieder einen totalen Brecherlauf da reinhauen, sondern du solltest einfach erstmal ein bisschen Ruhe machen. Wenn danach noch ein Wettkampf kommt, nach 3, 4 Wochen, das kannst du ruhig machen, aber dann sollte der eben als B- oder C-Wettkampf gestaltet werden.
Ja, vielleicht, und wir gehen auch nochmal einen Tick weg von dem Ultralaufgedanken. Das ist immer, ne, wir sind ja beide häufig im Ultrasegment so verankert rein vom Kopf her, weil wir es beide so lieben und machen. Gilt aus meiner Sicht aber auch für einen Halbmarathon, den ich auf Zeit gelaufen bin, egal ob
Ja.
auf der Straße oder im Trail. Auch da habe ich so viel Impact und so viel ja, Heftigkeit in Anführungsstrichen reingepackt. Auch da heißt es danach zu regenerieren und dem Körper und dem Kopf eine gewisse Erholungsphase zu geben, damit einfach auch die Periodisierung innerhalb des Jahres so eingehalten werden kann, dass keine Verletzungen und kein mentaler Break auftreten kann.
Ja, viele nehmen sich ja Arbeitskämpfe, vor allem jetzt im Trailrunning-Bereich, wo was dann so oft die nächste Stufe ist, die nächste Grenze ist sozusagen, die sie überschreiten wollen. Ist es der längste Lauf, die meisten Höhenmeter pro Kilometer oder ja sowas in der Richtung? Und wenn du das geschafft hast, dann gönn dir eben auch mal die Zeit, das erstmal mental zu verarbeiten und dich darüber auch zu freuen, dass diesen Erfolg zu genießen. Das ist ganz, ganz wichtig, diese mentale Verarbeitung, weil du sonst auch trainingstechnisch, wenn du gleich wieder ins Training reinläufst, kannst du in so eine Art Marathon-Depression kommen. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist,
Ja,
aber
das ist es. Ja.
ja, es gibt dieses Phänomen, dass du hast ein Ziel erreicht und fällst danach dann erstmal in ein mentales Loch. Hat der ein oder andere da draußen sicherlich schon mal erlebt.
Also ich kann das für mich sagen. Ich habe das nach dem ersten 100-Meiler gehabt. Ich bin zu früh rein von der mentalen Komponente, nicht von der körperlichen, wieder eingestiegen, beziehungsweise habe mir zu früh ein neues großes Ziel gesetzt und habe das erste noch gar nicht richtig verarbeitet für mich im Kopf, was da erreicht wurde und ob es für mich überhaupt Sinn macht, ein nächstes, noch größeres Ziel anzugehen, was ich damit verfolge. Das war für mich im Kopf noch überhaupt nicht klar und hat dazu geführt, dass ich echt eine ganze Zeit, naja, ich möchte so weit gehen zu sagen, die Lust am Laufen verloren habe. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich wieder gefunden habe, warum, was macht mir da so Spaß daran und warum möchte ich mich auch einem strukturierten Training aussetzen.
Es ist ein ähnliches Phänomen, wie wenn du mal einen zu stark über den Durst trinkst, da verlierst du dann auch die Lust am Saufen, also nicht am
Ja,
Laufen.
genau.
Aber diese Depression hält meistens nicht so lange an. Also
Wir haben 2026 und die Kalauer hören nicht auf. Wir machen weiter.
ja, Marius wieder mit seinen Gehirnfurzen. Egal. Ja, ich find sogar, man kann sich das halt, wenn man seine Saison plant, kann man eben genau das versuchen, schon vorher zu vermeiden, ja, dass sowas passiert, indem man die Saison einfach smart durchplant und vielleicht auch übergeordnet über diesem einen Wettkampfziel, was ja irgendwo auch quantitativ ja, bestimmbar oder erklärbar ist, was das Ziel genau ist, hat man vielleicht oder habt ihr vielleicht auch ein übergeordnetes Ziel. Zum Beispiel bei mir ist es, ich möchte gerne fit und vital bis ins hohe Alter sein, damit ich eben mit 60 plus auch mit meiner Tochter noch Dinge erleben und unternehmen kann. Ja, ich möchte mit meiner Tochter gerne dann, wenn sie 20, 25, 30 Jahre ist, auch gerne noch an den Berg gehen, Skifahren gehen, laufen, Radfahren gehen und so weiter. Und das ist mein übergeordnetes Ziel. Und alles, was ich sportlich plane, mache, das darf dieses Ziel nicht quasi durchkreuzen. Das bedeutet für mich, dass ich auch Entscheidungen da draußen für mich treffe, dass ich sage, wenn mir das hier zu gefährlich ist und wenn ich die Gefahr laufe, dass ich mich verletze und so verletze, dass ich vielleicht nie wieder so aktiv zu Fuß und sowas sein kann, dann mache ich das in dem Moment nicht. Und das hat sich erst ergeben, seitdem ich meine Tochter habe. Seitdem muss ich auch sagen, gehe ich nicht mehr ganz so kopflos in Downhills rein, weil ich eben das auch nicht riskieren möchte. Und Für mich ist dieses übergeordnete Ziel sehr, sehr wichtig und sehr, sehr präsent. Und so plane ich dann entsprechend auch immer meine laufende Saison oder meine folgende Saison, dass ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt dafür, also, oder kommt mir die Planung diesem Ziel in die Quere, ja, oder sowas in der Richtung, ja. Genau.
Ja, die Frage ist, was möchte man grundsätzlich und muss jede Saison die vorhergehende toppen? Also die Frage muss sich jeder selber beantworten
Ja,
und
irgendwann ist es schwierig, ja.
ja, ob man
Das
dieses höher, schneller, weiter, was wir ja jetzt schon öfter in den Folgen besprochen haben, mit verschiedenen Aspekten betrachtet, ob das auch bei der Saisonplanung für einen notwendig ist und wofür mache ich es? Mache ich es für mich? Wie du sagst, was ist die intrinsische Motivation dahinter? Und was heißt das für mich auch in Bezug auf die Jahresplanung? Auch das haben wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, schon mal besprochen. Nur weil ich für mich jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr das und das Ziel setze, heißt das noch lange nicht, dass dann auch die Familie, das familiäre Umfeld, das immer alles mitmachen muss. Und es ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung von der Struktur und ein Stück weit auch ein Egoismus, den man sich da auf die Fahne schreibt und sagt, ist mein Ziel, will ich jetzt durchziehen, ihr habt mitzuziehen.
total, ist meiner Familie klar, dass ich diese Peakphasen, wann die sind, wo ich wirklich nicht in der Lage sein werde, viel Kapazität für die Familie zu haben, vielleicht auch, sage ich mal, mit der Arbeit sowieso schon einen krassen Job habe und so, und meine Familie dann einiges kompensieren muss, was ich sozusagen dann da erleben will. Da seid ihr bitte im Klaren drüber und versuche deine Familie und dein Umfeld dahingehend ein bisschen mitzunehmen in deine Vorhaben der nächsten Saison.
Gehen wir noch mal aufs Thema Periodisierung der Saison. Ich habe das dieses Jahr versucht, so umzusetzen, dass ich mir nur in Anführungsstrichen 2A-Wettkämpfe gelegt habe, die aber rein von der zeitlichen Betrachtung sehr weit auseinander liegen. Wir sind zusammen in Anfang Mai, am 9. Mai auf La Palma bei der
La Isla
Transvulcania.
Bonita. Yes, Leute, ich sag's euch, da werden wir auf jeden Fall noch einiges zu berichten und erzählen, Tommy und ich. Und noch viele andere Athleten, auch aus meinem Kader und viele andere Deutsche aus der Community, sind dort bei der Transvulcania. Wir fangen jetzt schon gemeinsam alle an. Gleich am 18. Januar geht bei uns die 16 Wochen Vorbereitung los. Super geil. Aber Tommy.
Ja, und wir werden da, glaube ich, eines der emotionalsten Erlebnisse seit langem haben auf der Insel. Jeder für sich, aber auch alle zusammen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Das erhoffe ich
Ja.
mir und das wird eintreten. So, und habe mir dann Ende Oktober nochmal einen 100-Meilen-Wettkampf auf den Plan geschrieben und habe für mich erstmals dieses Jahr die Periodisierung so aufgebaut oder versuche ich aufzubauen, dass der A-Wettkampf im Mai zwangsläufig trotzdem eine gute Vorbereitung für den A-Wettkampf Ende des Jahres ist, weil sie von der Streckenlänge, ne, mit 73 und 173 Kilometern sich stark unterscheiden, auch vom Profil sich stark unterscheiden und die spezifische Vorbereitung auf den ersten A-Wettkampf eine wunderbare Grundlage für den zweiten A-Wettkampf bietet, auf dem dann
Auf jeden Fall.
Trainingsplanung weiter aufgebaut werden kann und trotzdem ausreichend Zeit nach dem ersten, nach der Transvulcania bleibt, um eine Regeneration umzusetzen, um dann peu à peu mit einem nochmal 20 Wochen Trainingsplan dann zum zweiten A-Wettkampf aufzubauen. So die Theorie für dieses Jahr.
Ja, und genau so, also ist eine super geniale Strategie und genauso muss man es im Prinzip machen. Also du erarbeitest dir eine richtig, richtig fette aerobe Basis grundsätzlich erstmal. Bringst Kraft mit, um eben 10 Stunden plus schon mal auf jeden Fall durchzustehen. Und was im Prinzip dann nur noch wichtig ist, ist, dass du für den Kullamannen, ist es doch, oder? Ja,
Genau.
genau. Für den Kullamannen, dass du dann eben diese Spezifik, die er mitbringt, in der Topografie, in der Länge der ganzen Belastung und so weiter, dass du das dann nochmal spezifisch trainierst, da nochmal in spezifische Blöcke gehst. Weil die Transvulcania unterscheidet sich dann schon. Also ich denke mal, der Kullamann, der wird ziemlich viel gelaufen, oder? Der wird sehr viel laufbar sein.
Ja, zumal die Strecke auch nochmal ein bisschen angepasst wurde im Verhältnis zum ersten Mal, als ich da gelaufen bin. Damals waren es 2600 Höhenmeter, die sich aber rein von der Menge der Höhe, von der Das fehlt mir das Wort, die am Anfang des Rennens stattfinden, also die sind nach den ersten 30 Kilometern weg, danach ist es ausschließlich flach, jetzt ist es ein bisschen verändert worden von der Topografie her. Aber ja, das sind zwei komplett unterschiedliche Läufe und der Anteil der Laufbahnsegmente beim Kullermann ist um ein Vielfaches höher als beim Trans
Also,
Vulkan, ja.
der ganze Spaß ist nach 30 Kilometern vorbei und dann beginnt der
Und dann wird,
Fiebertraum
ja genau,
eines
dann
jeden
kommt die Laufmaus zum Einsatz, genau.
aus deinem Rucksack, dann wird wenigstens deine Weste ein bisschen. Oder du packst sie in dein Drop,
Ich pack die in Dropback, genau.
in den Dropbag. Jetzt die Laufmaus. Jetzt kann Tommy voll in der Krise nach 50 Kilometern schon. Und jetzt kann nur noch die Laufmaus helfen.
Ja, die gibt den letzten Pfiff.
Ich kann nicht mehr. Und dann im Interview danach, Tommy, was hat dir zum Top-3-Platz hier verholfen? Ja, also ohne die Laufmaus hätte ich das hier nicht geschafft,
Ich hätte aber gerne individualisierte, ja. Über die Form kann man noch sprechen, ja.
Vielleicht gibt es ja die Laufmaus auch direkt mit Stöcken dran unten, ja? Quasi so. Ach, herrlich.
Ich möchte gerne, dass die nächste Folge von der Laufmaus gesponsert wird. Ich weiß nicht, wenn es euch noch gibt da draußen.
Wenn ihr uns zuhört und euch gibt's noch, hey, dann überzeugt uns bitte, ja? Mit jeweils einem, also wir wollen da schon auch ein gratis Produkt mal austesten, ja?
Ja, sowieso.
Aber,
Nur deswegen machen wir das doch hier, oder?
ja, genau, ja, dass die wichtigen Brands auf uns zukommen hier, ja, wo wir richtig was von haben. Genau, nee,
Ah,
wo waren wir eigentlich? Genau.
wir schwiffen ab. Ich
Also, genau, Transvulkania, viele Lauf- und Hikewechsel, wird auch viel gehiked, natürlich die Höhenmeter, viel mehr Höhenmeter pro Kilometer. Und das muss man dann irgendwie transferieren in den nächsten Vorbereitungsblöcken auf einen sehr, sehr laufbaren 100-Miler. Also, die könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein, die Wettkämpfe. Ja, außer die Transvulkania wären jetzt nur 20 Kilometer mit 3000 Höhenmeter. Das wäre natürlich noch extremer. Aber die sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Und das Ganze ist aber dann trotzdem, in der Vorbereitung der Transvulkania holst du dir trotzdem schon eine sehr, sehr gute Basis. Denn es ist ja nun mal so, umso länger die Wettkämpfe sind, umso ähnlicher ist auch das Training. Also ich würde mal sagen, das Training für einen 5 Kilometer Straßenlauf und einen 100 Kilometer flachen Lauf, die sind sehr unterschiedlich. Das sind sehr unterschiedliche Trainingsherangehensweisen, die man da fahren muss, weil es unterschiedliche Energiesysteme sind, die man da triggert und die man dann braucht für die Energiebereitstellung. Aber das System, was du benötigst für einen 70, 80 Kilometer Ultralauf, ist ein ähnliches wie für einen 160 Kilometer Lauf. Und da kann man einfach auch mal sagen, da ist das Training dann nicht ganz so unterschiedlich. Ja.
ja, definitiv. Was sind deine A-Wettkämpfe oder der Wettkampf dieses Jahr?
Ja, natürlich auch die Transvulkania, muss man ganz klar sagen. Für mich ist es so ein Nachhausekommen, auch mental gesehen, ein sehr, sehr wichtiger Lauf für mich. Ich versuche mich in diesem Jahr der Transvulkania davon zu trennen, dass ich unbedingt immer bei jedem Lauf eine Bestzeit schaffen muss. Für mich ist es wirklich eher so ein mentales Erreichen eines neuen Lauflevels für mich, einer neuen Laufpersönlichkeit für mich. Weg von diesem Über-Ehrgeizigen und auch vielleicht auch teilweise nicht antreten wollen, weil ich im Moment nicht so fit bin und so, sondern eher mir mal wieder wirklich läuferisch auch eine gute Basis zu schaffen, viel rauszugehen, viel ruhig zu laufen, und wieder zu einem Läufer zu werden, der ein bisschen robuster ist für längere Strecken.
Deswegen startest du mit mir, weil dann stehst du zwar am Anfang im Stau, hast aber keine Notwendigkeit, die Platzierung zu erreichen mehr.
Oh ja, mal wieder 10 Minuten lang
Ins Kinderzimmer gucken.
in Kinderzimmer gucken, ja, aber da haben wir leider keine Möglichkeit bei der Transfer, ja. Da gibt es nämlich, da wo am Anfang Stau ist, da gibt es kein Kinderzimmer sozusagen. So. Genau. Ja, und ach, dann bin ich noch bei gewissen Wettkämpfen, dann ist natürlich noch Lavaredo immer noch ein großer Wettkampf für mich, der für mich sehr, sehr wichtig ist, weil ich da auch schon zum dritten Mal laufe, dann die 50 Kilometer. oder 48 sind. Und da habe ich schon immer das Ziel, die 6 Stunden mal zu knacken. Vielleicht schaffe ich das mal, vielleicht nicht. Ist aber eher so, dass ich sage, ich freue mich auf diese großen Events. Ja, ich bin da totaler Fan vom Big Event, auch vom UTMB-Rummel und so. Und das sind so Sachen, da freue ich mich einfach sehr, sehr stark drauf. Und das sind die Sachen, wo ich, oder die Wettkämpfe, wo ich halt im Sinne eines A-Wettkampfs drauf trainiere. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich brauche als B-Wettkampf noch einen Marathon am Berg über die Wintersaison jetzt. Da gibt es ja einige Wintertrails auch. Da brauche ich noch irgendwas, da weiß ich noch nicht so richtig, wo ich da hinfahre. Aber ihr dürft nicht vergessen, Leute, dass man sagt ja so 12 bis 16 Wochen dauert das die spezifische Vorbereitung auf einen A-Wettkampf, ja, inklusive einer Build-Phase, also einer Aufbauphase, inklusive der Peak-Phase und inklusive einer Taper-Phase oder eines Taperings. Und da müsst ihr euch im Klaren darüber sein, dass es nicht mehr lange dauert, bis es wirklich losgeht. Also wir haben so ungefähre Starttermine jetzt eben, wenn der Wettkampf Mitte Mai stattfindet, dein A-Wettkampf, dann darfst du jetzt Mitte Januar auch anfangen, Mitte Ende Januar mit deinem spezifischen Training zu beginnen. Wenn es dann in den Juni reingeht, ja, wir reden da also viele hören hier zu, die sicherlich beim Zugspitz-Trail mitmachen oder Anfang Juni sogar beim Hochkönig Ultrax, sowas in der Richtung, dann darfst du gerne Mitte Februar mit deinem spezifischen Training beginnen. Und wenn du noch später unterwegs bist, so Richtung August, Juni, Juli, August, also spät, also sag ich mal, oder in den Hauptsommer rein, da hast du noch ein bisschen Zeit, dann kannst du im März beginnen mit deinem spezifischeren Training. Aber ich denke, viele haben hier diesen Frühlingswettkampf oder diesen Frühsommerwettkampf, da ist es nicht mehr allzu lang. Und da darfst du jetzt gerne die Zeit nutzen, noch die letzten Wochen, um natürlich auch nochmal deine Grundlagen zu stärken, also an deiner aeroben Basis arbeiten. Darfst gerne möglichst häufig, möglichst auch im ruhigeren Bereich rausgehen, um deine aerobe Kapazität aufzubauen und darfst auch gerne versuchen, den Körper mit Krafttraining zu stärken, mit einem allgemeinen Krafttraining. Und vielleicht tut es auch ganz gut, auch mal hier und da mit ja, schnelleren Intervallen. Die dürfen gerne auch im VO2 Max-Bereich noch sein. Oder du gehst schon in die Laktatverstoffwechslung rein, Zone 4, Zone 5. Darfst da gerne noch ein bisschen dran arbeiten, je nachdem, wo du stehst. Und da kommt es wirklich ganz, ganz drauf an, wo du gerade, was dein Status quo ist, wo du gerade stehst, was hast du jetzt an C-Wettkämpfen noch vor und so weiter. Manche sind jetzt vielleicht, stehen jetzt vielleicht kurz nach dem Silvesterlauf, die können sich jetzt noch mal ein bisschen ausruhen und dann aber geht's so wirklich so langsam rein Richtung bergspezifisches Training.
Ich habe mir auch noch mal ein paar häufige Fehler aufgeschrieben, die zwar teilweise so auch als Binsenweisheit daherkommen, aber doch genannt werden sollten. Das Thema zu viele Wettkämpfe, ne? Kann man
Absolut.
machen, muss man nicht, ja, aber wenn die zu vielen Wettkämpfen mit zu viel Intensität gelaufen werden, dann kommt einfach die Regeneration zu kurz. Und das, was Marius gerade sagte, was die Struktur in die Aufbauphasen innerhalb des Trainingsplans betrifft, sind einfach nicht mehr umsetzbar, einfach in der zeitlichen Komplexität. Und unser Wettkampfplan, der grundsätzlich im Jahr mittlerweile vorhanden ist, ne? Jetzt im März startet im Endeffekt die Transgran Canaria Show. Wer da teilnimmt, der hat eine komplett andere Saison Vorbereitungszyklus zu durchlaufen und läuft fast Gefahr, aus der alten Saison ohne, ja, ohne richtige Off-Season rauszugehen, weil die Zeit schon wieder rennt und zu viel Neues vor der Tür steht. Der Ultra Trail Fränkische Schweiz ist ja auch verhältnismäßig früh im Jahr angesiedelt, für viele auch als A-Wettkampf, weil einfach
Im
so hohe,
April, oder? Ja.
ja genau, so ein hohes kompetitives Umfeld da ist, was einen mitreißen kann. Ne? Dann, was wir vorhin angesprochen hatten, zu früh zu intensive Einheiten nach einem Wettkampf umzusetzen. Das trifft durchaus auch für mich die B-Wettkämpfe. Also auch wenn die mit geringerer Intensität gelaufen werden, muss der Trainingsplan danach durchaus das Ganze auch berücksichtigen, um nicht gleich am Dienstag danach wieder einzusteigen
Ja.
mit einem harten Training. Und das, was du, Marius, ja schon seit Jahren predigst und in vielen Videos umsetzt, das Thema Krafttraining machen, machen, machen und durchaus nicht nur in Bezug auf die Beine, auf den Core, auf die ganze Rumpfmuskulatur, sondern auch auf den Schulter- und Armbereich. Weil wenn wir uns in dem Ultra-Trail oder bergigen Trails befinden und die meisten Stöcke nehmen, dann heißt es einfach damit auch trainieren und die Kraftübersetzung in die Laufökonomie reinzubringen.
Ja, genau. Vollkommen richtig. Und es ist natürlich auch so, ja, es gibt so viele verschiedene Komponenten zu trainieren, die wir für den Traillauf brauchen. Es ist natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig, dann zu koordinieren, wann machen wir was, wann ist was wichtig und so weiter. Das ist auch, sage ich mal, für so einen Podcast, da müssen wir uns quasi Stück für Stück in den Podcast hier vorarbeiten, thematisch. Und da ist es jetzt, da geht es jetzt natürlich erstmal so um die Makroplanung der Saison, das, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Sicherlich werden wir in einer der nächsten Folgen dann auch nochmal darauf eingehen, was so die Mesoplanung, also diese Blockplanung angeht. Wann trainieren wir am besten was? Ja, im Sinne einer Blockspezifik, also ein Trainingsblock, der geht immer 3 bis 4 Wochen. Ja, du hast dann zwei Belastungs-, eine Entlastungswoche oder drei Belastungs- und eine Entlastungswoche. Warum macht man das? Einfach, weil man den Körper einen Reiz gibt über 2, 3 Wochen und dann wieder in die Regeneration bringt, in die Entlastung bringt. Da macht man nicht gar nichts eine Woche lang, sondern da fährt man einfach die Umfänge runter und stellt vielleicht sogar die Intensität für diese eine Woche nochmal ein bisschen um. Da kann man mitspielen, was einem gut tut, was man braucht. Wichtig ist aber, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu viele Wettkämpfe. Du kommst einfach nicht in diese Blockstruktur rein, die eben für Leistungssteigerung wichtig ist, wenn du dir immer irgendwelche Wettkämpfe quer schießt, die du dann auch einfach zu hart angehst. Natürlich machen alle Wettkämpfe Spaß und wir sehen ja an den Anmeldezahlen und so weiter, das haben wir ja auch schon in der zweiten Folge besprochen. Es gibt einfach viele Wettkämpfe, die sind auch alle gut besucht. Ja, du musst schnell sein, um noch Plätze zu bekommen. Aber es hilft auch manchmal, den einen oder anderen Wettkampf vielleicht von außen zu betrachten, nicht selber mitzumachen, damit man den nächsten Wettkampf dann auch wieder mit mehr Fokus, mit besserer Energie und so weiter dann bestreiten kann. Und eine saubere Trainingsdurchführung, eine saubere Trainingsphase bringt dir einfach mehr als das von Wettkämpfen zu durchforsten, wo du dann immer wieder raus bist aus dem eigentlichen Trainingszyklus, der ja progressiv zu deinem Arbeitskampf dienlich sein soll.
Eine ganz wichtige Komponente als Unterschied zum Straßenlauf ist für mich immer, die Spezifika eines Trail-Wettkampfes ist so ausschlaggebend für eine gute Trainingsgestaltung und für ein erfolgreiches Umsetzen des Wettkampfes, egal ob A oder B. Und das ist für mich einer der größten Unterschiede zum Straßenlauf, den wir haben. Da kann ich unter Umständen die Trainingspläne auch eins zu eins umsetzen von dem Marathon zu dem Marathon oder vom Halbmarathon zu einer anderen Stadt
Ja, weil der
transferieren.
Lauf genau gleich
Ja,
ist, ja,
genau. Du
genau,
hast,
ja.
vielleicht hast du ein paar kleine Wellen mehr drin, weil du ein paar mehr Höhenmeter in New York hast als in, was weiß ich, Paris, keine Ahnung. Ist es aus der Luft gegriffen? Weiß ich nicht, kenne ich mich so
Ja,
wenig mit aus.
wir reden da über Höhenmeter im zweistelligen
Ja,
Bereich, die
ja.
Unterschiede sind, ja.
Und dann hast du vielleicht noch mal eine Welle mehr drin, weil du noch mal eine Brücke hochläufst. Aber im Endeffekt ist es ein verhältnismäßig ähnlicher Ansatz, der im Trainingsplan umgesetzt werden muss. Und du hast eine andere Zielrichtung in der Regel. Das ist beim Trail-Wettkampf in 99% der Fälle nicht gegeben. Und das ist der, dafür warne ich die meisten Athleten, die dann sagen, na, ich, im Endeffekt ist es doch egal, ich habe doch schon für den Marathon in Frankfurt trainiert. Ja, aber wir machen hier was ganz anderes. Punkt.
Genau. Wir sind besser als.
Die laufen ja alle mit einer Laufmaus da.
Wir sind die härteren Hunde, ja. Wir
Genau.
brauchen die Laufmaus nicht. Meldet euch nicht, wenn ihr das hier hört. Ja. So,
Oh Gott, Marius.
ihr Lieben. Ich glaube, wir haben so diese Makroplanung. Man muss es auch nicht zu wissenschaftlich sehen, das Ganze. Wenn man Bock hat, dann macht man halt den einen oder anderen Wettkampf mit, wenn man das immer auf dem Schirm oder auf der Bucketlist hat, das mal zu machen. Es ist nur rein aus leistungsorientierter Sicht ist es sinnvoll, das so zu machen, um eben dann bei den Arbeitkämpfen möglichst gut zu performen. Aber es ist natürlich auch völlig legitim, wenn du jetzt nicht nach der besten Leistung haschst, sondern vielleicht einfach hier und da finishen willst und so weiter, dass du dann dir ein paar mehr Wettkämpfe reinplanst, auch die als A-Wettkämpfe siehst, wenn du dich da nicht komplett ausbelastest und ausschreddest sozusagen, dann ist das auch vollkommen okay. Nur achte bitte darauf, dass du dich nicht überlastest und verletzt. Das wäre sonst schade für die ganzen Folgewochen und für die Planungen, die man schon so hat. Und die Planungen, da rede ich natürlich auch von Startplätzen, die man schon bezahlt hat und von Hotels, die man vielleicht schon angezahlt hat und so weiter. Wäre natürlich schade, wenn man das dann nicht wahrnehmen kann. Ja, ich würde sagen, wir haben das Thema ganz gut umrissen. Es bleibt immer noch ein bisschen Luft für eure Kreativität, ja. Haut mal gerne in die Kommentare, was eure Arbeitkämpfe sind. Wir würden gerne Teil daran haben, wo ihr euch so bewegt und was so eure großen Ziele sind und würden darauf natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr eingehen. Ja, ich denke, es wird eine der nächsten Folgen dann auch sein, diese Mesozyklen zu besprechen. Was kann man innerhalb der Trainingsblöcke eben für Reize umsetzen? Was für Reize sind für welche Wettkämpfe vielleicht sehr, sehr entscheidend? Welche sind eher sekundär wichtig? Was kann man immer so als auch vielleicht als sekundäre Reize umsetzen? Was gibt es da für schöne Spielereien? Der ein oder andere wird sicherlich sehr, sehr dateninteressiert sein, der hier zuhört, die anderen vielleicht auch eher nicht. Spielt keine Rolle. Wir machen was draus. Macht ihr bitte was aus dem neuen Jahr. Und ich kann es nur noch mal sagen, genießt die Momente da draußen, die euch so zufliegen, jetzt auch läuferisch, sportlich gesehen natürlich. Und etwas Neues, ein neuer Beginn, ein neues Jahr hat immer eine gewisse Magie in sich. Also ihr könnt jetzt, ihr habt hier eine grüne Wiese vor euch, macht was draus. Ja.
So sieht's aus. Seid vor allen Dingen nett zueinander in dieser heutigen Gesellschaft. Ein wesentliches Element und dann sehen wir uns an der nächsten Startlinie.
Genau, so, jetzt halt's Maul, Tommy. Wir hören uns,
Richtig,
ja?
genau.
Ciao.